Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich darf Sie im Namen der VHS und des historischen Vereins Schildach-Schenkenzell herzlich willkommen heißen zum 7. literarischen Gespräch mit Günter Bendele und Wolfgang Diefensommer. Unsere Vorgabe für die Veranstaltungsreihe ist ja weit gefasst. Wir wünschen uns was mit Bezügen zu unserer Region. Leicht gesagt, doch kann man sich schon fragen, wie die beiden diese Aufgabe immer wieder so geistvoll erfüllen konnten. Ich habe da eine Vermutung, nämlich dass es vor allem um Literatur gehen muss, die Ihnen beim Wiederlesen oder Neuentdecken Freude bereitet und zum Disputieren anregt. Da trifft es sich doch gut, dass der große amerikanische Erzähler, Satiriker, Essayist und Redner Mark Twain auch Reiseschriftsteller war und vom Schwarzwald geschrieben hat. Dem Gespräch darüber will ich nicht länger im Wege stehen.
Ja, ich bin ja hier ein Fremder und deshalb nicht so. Ich bin doch hier richtig. Ein Gespräch über Samuel Langhorne Clemens. Sehe ich das richtig? Samuel Langhorne Clemens. Also ich kenne den Burschen nicht, aber wenn Sie ihn kennen, dann versuche ich was darüber zu erfinden, was literarisch klingt. Nein, es war ein schlechter Anfang. Sie haben niemand hat angebissen. Es ist ja ganz, ich löse das natürlich auf, ganz einfach, und frage meinen Nachbarn Samuel Langhorne Clemens, hast du den Mann schon mal kennengelernt oder gehört? Samuel Langhorne Clemens.
Ich hatte mal vor 7 Jahren eine Veranstaltung mit einem alten Freund über Schwarzwalddichter. Und der hat den Samuel Langhorne Clemens damals mit diesem Namen, wie er tatsächlich Kaiser hat, vorgestellt. Das erinnere ich mich noch gut. Was ich nicht weiß, ist, was bei den ganzen Namen, Vorname und Nachname
das
ist.
Das weiß niemand. Also es gibt tatsächlich Unterschriften von dem betreffenden Herrn und da unterschreibt er mit S. Clemens. Und deshalb nehme ich an, dass Clemens der richtige Nachname ist von dem Herrn, der sich aber nicht Samuel Langhorne Clemens nannte, sondern Mark Twain. Und deshalb reden wir heute über Mark Twain und ich darf Ihnen auch gleich etwas erzählen von ihm. Eines Tages war er eingeladen in einer großen Gesellschaft beim Gouverneur von irgendwo, Hawaii oder sonst was. Auf jeden Fall hat er die Ehre, die Dame des Hauses zu Tisch führen zu dürfen. Sie sehen heute wieder fantastisch aus, hat er zu ihr gesagt. Sie sagt, leider kann ich das von Ihnen nicht sagen. Worauf er gesagt hat, machen Sie es doch einfach so wie ich, lügen Sie. Die Anekdote beruht mit ziemlicher Sicherheit auf Wahrheit und ist wirklich passiert und das schildert uns diesen Herrn präzise. Präziser geht's kaum mehr. Eine unglaubliche Schlagfertigkeit, also ich wäre da nicht drauf gekommen. Dann auch ein gewisser Mut, auch das gehört natürlich dazu. Und dann aber auch diese Entlarvung in einem winzig kleinen Urknall. Ja? So ein kleiner Urknall, lügen Sie wie ich. Ja? Damit ist die ganze Situation vollständig zerstört. Und Mark Twain ist ein Meister darin. Ich glaube, ich erzähle die zweite Anekdote auch gleich. Wir haben sie vergessen, wir sie nicht. Wir haben uns 2 Anekdoten vorgenommen für heute Abend und jetzt erzähle ich einfach die zweite oder willst du?
Nein, nein, erzähl.
Also, eines Tages war in der Predigt eines Bischofs, Bischofspredigt, der hat zugehört, und kam dann nachher, und der Bischof natürlich, einer der bedeutendsten Schriftsteller der USA, ist jetzt in meiner Predigt gewesen, er war natürlich gespannt, was kommt jetzt? Hat er gesagt, leider muss ich Ihnen sagen, Herr Bischof, jedes Wort Ihrer Predigt, ich habe zu Hause ein Buch, da steht jedes Wort Ihrer Predigt drin. Um Gottes Willen, das kann nicht sein. Ich erfinde, ich schreibe, ich habe das nicht nötig, meine Predigten abzuschreiben aus Büchern. Das erfinde ich selbst. Und dann sehen, bringen Sie mir das Buch. Bitte sehr. Wann der Tag kam, er und hat das Buch gebracht. Das Wörterbuch. auch da ist viel mehr drin, als man so geschwind denkt. Natürlich hat er aus allen diesen Wörtern eine Predigt gemacht. Und alle Wörter, die der Herr Bischof gebraucht hat, standen in diesem Buch. Keine Frage. Aber mehr war es halt nicht. Verstehen Sie? Mehr war halt die Predigt nicht als eine Ansammlung von Wörtern. Das hat Mark Twain ihm gesagt. Ob er es begriffen hat, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob man ihn zu diesem Gespräch irgendwann noch fragen konnte. Aber jetzt habe ich viel zu viel geschwätzt, jetzt bist du dran. Er erzählt uns jetzt nämlich wirklich, wer Mark Twain war, und da bin ich jetzt mal ein Weilchen ruhig.
Also ein paar Fakten aus dem Leben, über den Namen haben wir ja schon was gehört. Vielleicht ein paar Daten auch, dass man sich das ein bisschen einordnen kann. Er ist 1835 geboren. Was von ihm noch zu sagen ist, also wir haben es ja schon gehört, es werden sehr viele Anekdoten über ihn erzählt. Er wird jetzt auch Einzelheiten erzählt, Eigenheiten, die er gehabt hat. Zum Beispiel privat hat er sehr Katzen geliebt. Und er hat geraucht wie ein Schlot. Dazu auch eine kurze Anekdote. Er hat sich mal geäußert zum Abgewöhnen des Rauchens. Da hat er gesagt, das ist für ihn überhaupt kein Problem. Er hat es schon mindestens 100 Mal geschafft. Und dann haben Sie vielleicht ein Bild vor sich. Also das Bild, das man in der Regel von ihm hat, seine weiße Haare und der Bart. Aber dann auch kleidungsmäßig. Er ist eigentlich immer mit einem weißen Anzug rumgelaufen und rote Socken hat er gehabt. Das ist so ein bisschen sein Markenzeichen.
Und die weißen Haare natürlich erst im Alter. Ich wollte es nur
gemerkt haben. Also er wuchs mit mehreren Geschwistern auf.
Ohne weiße Haare noch?
Ohne weiße Haare, und seine Eltern waren oft in Geldnöten, was für ihn später auch oft zugetroffen hat. Unter anderem hat er mal vor seine Gläubiger fliehen müssen und hat dann eine Weltreise gemacht, wo er ein tolles Buch drüber geschrieben hat. Also er hat zwei Bücher geschrieben. Das eine heißt Die Arglosen im Ausland und das andere, das uns heute schwerpunktmäßig interessieren soll, Bummel durch Europa, wo er, wie gesagt, also in Hamburg angekommen ist, dann nach Heidelberg, Mannheim weiter gereist ist und dann hat er den Neckar entdeckt. Und es war jetzt für ihn ein Erlebnis, weil er hatte ursprünglich eine Lehre als Setzer gemacht, war dann aber auf dem Mississippi, dort wo er herkommt, als Lotse tätig. Und er hatte selber mal beschrieben, Lotsen waren, also nach dem lieben Gott, die mächtigsten Leute dort, vor allem am Mississippi, weil sie sagen konnten, sie haben den Fluss gekannt, sie haben Befehlsgewalt gehabt, alle Schiffe, alle Kapitäne haben sich nach dem, was der Lotse gesagt hat, richten müssen. Das ist was ganz Wichtiges, was ihm, glaube ich, auch, da hören wir nachher noch was dazu, gutes Verständnis, zum Beispiel jetzt der Ortsbezug zu hier, für die Flößerei eingebracht hat. Er beschreibt die, da will ich nachher ein paar Sachen draus lesen.
Man sollte vielleicht sagen, dass er mit 4 Jahren geboren ist, er in Florida, aber nicht da, wo Sie nun meinen, Florida in Florida, sondern er ist geboren in Florida, Missouri, 1835 und kam mit 4 Jahren an den Mississippi, an einen Ort, der Hannibal heißt. Hannibal heißt er heute noch, hat 30.000 Einwohner, oberhalb der Einmündung des Missouri, weit oben noch, da ist er also aufgewachsen. Das gehört dazu, weil man, Sie kennen das alle, Sie wissen alle, was nun dort in Hannibal, das er dann Petersburg nennt, alles er erlebt hat, nämlich durch Tom Sawyer und Huckleberry Finn. Da ist das ja sein Leben am Mississippi beschrieben und natürlich in dem Buch Leben am Mississippi, auch eines auf, Leben auf dem auf Mississippi, dem, wo er sein Dasein als Flößer, als Lotse beschreibt. Nicht alle sind Flößer, aber auf die Flößer spielt schon noch eine gebührende Rolle hier.
Wir werden nachher noch feststellen können, dass der Günter Bendele und der Mark Twain was gemeinsam haben. Sie bringen immer wieder die Flößerei und die Schifffahrt durcheinander. Das zeichnet auch den Mark Twain aus. Wie gesagt, wir kommen nachher dazu.
Es ist ja auch nicht einfach.
Vielleicht noch was.
Doch, am Schluss geschwinde, ich meine, ich muss mich schon wehren. Aber was ist ein Floß und was ist ein Schiff? Es sind Wasserfahrzeuge, nicht wahr? Oberhalb des Wasserspiegels befindliche Gerätschaften, mit denen man nicht versinkt und Entfernungen zurücklegt. Bitte sehr, mehr ist doch nicht. Und ja, sonst, ja, na gut, dann, ja, gibt es noch ein paar kleine Unterschiede, aber das Wesentliche habe ich gesagt.
Kommen wir nachher dazu noch. Was noch wichtig ist bei ihm, wie viele Schriftsteller, du glaub nicht, auf dich trifft es nicht zu, ist er Schulabbrecher gewesen. Also die haben meistens irgendwelche andere Sachen im Kopf, als das, was jetzt gerade dran ist. Aber ich sage dann immer in dem Fall, das ist unser Glück. Bei Mark Twain war's noch, sind noch mehrere Sachen zusammengekommen. Die Schifffahrt auf dem Mississippi ist ja irgendwann eingestellt worden, ähnlich wie bei uns im Kinzigtal, als die Eisenbahn kam. Es hing aber auch mit dem Krieg zusammen. Ja.
Sezessionskrieg.
Er hat dann aufhören müssen, als Lotse zu arbeiten. Und deswegen ist er uns bekannt und erhalten blieb er als Schriftsteller. Vielleicht ein paar Sachen, was er noch geschrieben hat. Also er hat mit ungefähr 30 Jahren hat er angefangen, mit Kurzgeschichte zu schreiben. In Deutschland ist der Mark Twain eigentlich primär bekannt als sogenannter Jugendbuchautor. Also dieses schon erwähnte Tom Sawyer, das glaube ich jeder Bub und wahrscheinlich auch Mädchen gelesen hat. Dann, was immer in einem Zusammenhang genannt wird, aber ein bisschen der Erläuterung bedarf, das zweite Buch, der Huckleberry Finn. Dieses Buch Huckleberry Finn ist viel weniger als das erste Tom Sawyer ein Jugendbuch. Es beschreibt zwar die Fortsetzung von der Jugendgeschichte, mit der Jugendgeschichte, wo der Tom Sawyer langsam erwachsen worden ist, hat er aufgehört, das zu beschreiben. Und dann hat er etwas Neues gemacht. Und dieses nächste Buch, dieser Huckleberry Finn, das ist in der Ich-Form erzählt. Also der Huckleberry Finn, was übrigens Heidelbeere heißt, das Wort steckt da drin, der beschreibt seine eigene Entwicklung. Und diese Entwicklung ist was sehr Tiefsinniges. Man kann diesen Roman lesen in der Tradition, dass wir auch in Deutschland haben, des klassischen Entwicklungs- oder Bildungsromans, weil dieser Huckleberry Finn tatsächlich eine Entwicklung durchmacht. Wir kommen vielleicht nachher im Einzelnen
eine
dazu.
Eine Entwicklung schon, aber keine Bildung. Das muss man vielleicht schon sagen. Also Bildungsroman würde ich es nicht nennen. Jetzt würde ich aber gerne...
Keine Schulbildung.
Das doch gar nicht. Oder eine...
Ja, da ist schon...
Sonntagsschulbuchbildung. Ich darf vielleicht jetzt geschwind was lesen.
Herzen oder Leben,
damit wir in den Mark Twain reinkommen. Wir haben gehört, er hatte alle möglichen Probleme, Lotse und so weiter. Er hatte mit 11 seinen Vater verloren, Schriftsetzer gelernt. Ein Bruder von ihm hat eine Zeitung herausgegeben und da hat er seine ersten Geschichten geschrieben. Und da möchte ich aus einer, die heißt, wie ich eine landwirtschaftliche Zeitung herausgab. Das ist eine der frühen Geschichten von ihm. Das Gefühl, wieder in Arbeit zu stehen, war herrlich. Und ich arbeitete die ganze Woche hindurch mit unvermindertem Vergnügen. Wir gingen in Druck. Ich wartete einen Tag mit einiger Besorgnis, ob meine Bemühungen irgendwelche Beachtung finden würde. Als ich gegen Sonnenuntergang das Büro verließ, teilte sich am Fuß der Treppe eine Gruppe von Männern und Knaben wie auf ein Kommando und machte Platz. Und ich hörte einen oder zwei von ihnen sagen, das ist er. Das tat mir natürlich wohl. Am nächsten Tag bemerkte ich eine ähnliche Gruppe am Fuße der Treppe und auch auf der Straße standen Menschen paarweise oder einzeln herum, um mich mit ihrem Interesse zu mustern. Die Gruppe trat zurück und zerstreute sich, als ich mich näherte und ich hörte einen sagen, seht mal die Augen. tat so, als ob ich die Aufmerksamkeit, die ich erregte, nicht wahrnahm, aber innerlich freute und entschloss ich mich, meiner Tante einen Bericht darüber zu schreiben. Ich stieg die kurze Treppe hinauf und hörte fröhliche Stimmen und schallendes Gelächter. Und als ich an die Tür kam, ich öffnete sie und erkannte zwei junge, ländlich gekleidete Männer, deren Gesichter bleich und lang wurden, als sie mich erblickten, worauf sie beide unter großem Gepolter zum Fenster hinaussprangen. Ich war überrascht. Nach etwa einer halben Stunde trat ein alter Herr mit wallendem Bart und einem feinen, aber ziemlich strengen Gesicht herein und setzte sich, als ich ihn dazu aufforderte. Er schien etwas auf dem Herzen zu haben. Er nahm den Hut ab, stellte ihn auf den Boden, zog daraus ein rotseidenes Schnupftuch und ein Exemplar unserer Zeitung hervor. Die Zeitung legte er auf seine Knie und während er sich mit dem Schnupftuch die Brille putzte, sagte er: Sind Sie der neue Herausgeber? Ich sagte ja. Haben Sie früher schon einmal eine landwirtschaftliche Zeitung herausgegeben? Nein, sagte ich, es ist mein erster Versuch. Das scheint so. Haben Sie irgendwelche praktische Erfahrung in landwirtschaftlichen Dingen? Nein, ich glaube nicht. Schwante mir's doch, sagte der alte Herr, setzte sich die Brille auf und blickte mich über die Gläser hinweg streng an, während er die Zeitung handlich zurechtfaltete. Ich möchte Ihnen vorlesen, was mich zu der Vermutung brachte. Es war dieser Leitartikel: Hören Sie zu und passen Sie auf, ob Sie es waren, der das geschrieben hat. Rüben soll man nie pflücken, sie werden dabei beschädigt. Es ist viel besser, einen Knaben hinaufklettern und den Baum schütteln zu lassen. Nun, was halten Sie davon? Denn ich nehme wirklich an, dass Sie das verfasst haben. Was ich davon halte? Na, ich halte es für gut. Ich halte es für vernünftig. Ich bezweifle nicht, dass Sie jedes Jahr Millionen und Abermillionen Rüben in diesem Bezirk allein dadurch verderben, dass sie in unreifem Zustand gepflückt werden. Wohingegen hätte man einen Jungen auf den Baum geschickt, um zu schütteln? Schütteln Sie Ihre Großmutter. Rüben wachsen nicht auf Bäumen. Ach, wirklich nicht? Wirklich nicht? Na, wer hat das denn behauptet? Das habe ich doch bildlich gemeint, ganz und gar bildlich. Jeder, der überhaupt etwas davon versteht, hätte gemerkt, dass ich meine, der Knabe soll die Ranken schütteln. Da stand dieser alte Mann auf, zerriss die Zeitung in 1000 Fetzen und trampelte mit den Füßen darauf herum, worauf er verschiedene Gegenstände ihn mit seinem Stock zerschlug und sagte, ich sei noch blöder als eine Kuh. Und dann ging er, knallte die Türe hinter sich zu und benahm sich kurz gesagt so, dass ich annehmen musste, er sei über irgendetwas ungehalten. Aber da ich nicht wusste, worüber, konnte ich ihm nicht helfen. Bald darauf schoss ein langes, leichenblasses Wesen mit glatten, auf die Schultern hängenden Haaren und wochenalten Stoppeln auf den Hügeln und Tälern seines Gesichts zur Tür rein und machte ruckartig Halt, einen Finger auf die Lippen gelegt. Kein Laut war zu hören, noch immer lauschte er kein Laut. Dann drehte er den Schlüssel um und kam vorsichtig auf Zehenspitzen bis auf Armeslängen heran, wo er stehen blieb, eine zusammengefaltete Zeitung aus der Brusttasche zog, nachdem er eine Weile mein Gesicht mit eifrigem Interesse kritisch betrachtet hatte und sagte, da, das haben Sie geschrieben, lesen Sie es mir vor, schnell, erleichtern Sie mich, ich leide. Ich las wie folgt und ich konnte sehen, wie mit jedem Satz, der von meinen Lippen floss, die Erleichterung kam, sich die gespannten Muskeln lösten, die Angst aus seinem Gesicht wich und Ruhe und Frieden sich darüber ausbreitete, wie das barmherzige Mondlicht über eine verlassene Landschaft. Der Guana, las ich, ist ein schöner Vogel, aber es erfordert große Sorgfalt, ihn aufzuziehen. Er sollte nicht früher als im Juni und nicht später als im September eingeführt werden. Im Winter soll er in einem warmen Raum gehalten werden, wo er seine Jungen ausbrüten kann. Es liegt auf der Hand, dass wir dieses Jahr eine späte Getreideernte haben werden. Es ist deshalb den Bauern zu empfehlen, schon im Juli mit dem Setzen der Maiskolben und dem Pflanzen der Buchweizenkuchen zu beginnen, statt im August. Betrifft den Kürbis. Diese Beere gehört zum Lieblingsobst der Eingeborenen im Innern Neuenglands, die sie bei der Bereitung von Obstkuchen der Stachelbeere vorziehen. Und sie auch zur Kuhfütterung lieber als die Himbeere verwenden, da sie mehr füllt als sättigt. Ich übergehe jetzt was. Nun, da das warme Wetter im Anzug ist und die Gänseriche zu laichen beginnen, der aufgeregte Zuhörer sprang auf mich zu, um mir die Hände zu schütteln und sagte, gut, gut, das genügt, ich weiß jetzt, dass bei mir alles stimmt. Denn Sie haben es genauso gelesen wie ich, Wort für Wort. Aber Fremdling, als ich es heute früh zum ersten Mal las, sagte ich mir, niemals habe ich das geglaubt, obwohl ich meine Lieben so streng bewachten, aber nun glaube ich es, dass ich wirklich verrückt bin. Und jetzt weiß ich, dass ich es nicht bin. Sie haben die Methode oder den Trick des Schreibens gemerkt, denn komische Texte oft an sich haben, das Mark Twain sehr gut benutzt, nämlich er beschreibt immer erst die Wirkung und dann kommt die Ursache. Die Wirkung aber analysiert bereits den Sachverhalt. Und das ist ein glänzendes Mittel, um zu kritisieren, natürlich die Presse kritisieren. Und ich nehme an, dass wir jeden Tag ähnliche Dinge aufzählen können.
Jetzt bewegen wir uns langsam, aber sicher Richtung Schwarzwald. Ich habe schon die Stationen genannt. Angekommen ist er in Hamburg. Und dann hat er sehr geschätzt das Leben der Studenten in Heidelberg. Das hat er auch ausführlich beschrieben. Und er hat zusammen mit seinem Kameraden, mit dem er auf der Reise war, Zeichenunterricht genommen. Wenn ich jetzt sage, er war auf der Reise, dann hat Mark Twain ursprünglich vorgehabt, durch Europa zu Fuß zu wandern. Aber er hat dann sehr schnell gemerkt, dass es da auch Züge und Postkutsche gibt und dass das bequemer ist. Ja, er hat es geschrieben, er hat es flunkernd geschrieben. Es wird so nicht wahr gewesen sein. Und was auch vielleicht nicht wahr war, dieser Malunterricht, Zeichenunterricht, den er in Heidelberg genossen hat. Er beschreibt da einen Lehrer und es ist jetzt ein interessanter Zusammenhang, für mich persönlich interessant, ich sage es gleich, warum. Und zwar hat er einen Lehrer gehabt, der zwei Spezialfächer hatte im Malen und Zeichen. Und es waren einmal Schlachtenszenen und das andere Mal waren das Schiffbrüche. Also das hat er gern gemalt. Und da ist mir ein Bild eingefallen, das wir hier mal in Schildach ausgestellt haben, von einem Karl Röchling. Ein ganz großes Bild von einem Enzfloß in Besigheim. Und dieser Karl Röchling, der war auch hauptsächlich Schlachtenmaler. Das hat man früher einfach gemalt, weil es ein dankbarer Gegenstand war. Dann ist er weitergereist mit seinem Freund, der Mark Twain, und sie sind ab und zu, sind sie essen gewesen.
Nicht und in Essen, sondern bei ihm Essen.
Vesper.
Muss man schon sagen, sonst kommt
man ins Ruhrgebiet. Nach Essen ist er nicht gegangen. Also sie sind abends Essen gegangen und da hat er einen getroffen, der einen bestimmten Wein bestellt hat. Und als der Kellner den Wein gebracht hat, dann hat er gesagt, das ist doch gar nicht der Wein, den ich bestellt habe. Dann hat der Kellner den Wein genommen, hat seinen Unterkellner gegeben und hat gesagt, er soll an das Etikett draufkleben. Und jetzt kommen wir zum Thema Flöße. Da beschreibt er, also er setzt wieder ein in Heidelberg. Er sieht im Heidelberg von seinem Hotel aus den Neckar. Den beschreibt er folgendermaßen: Der Fluss war voller Stämme, langer, schlanker, rindenloser Fichtenstämme. Und wir stützten uns auf das Brückengeländer und sahen zu, wie die Leute sie zu Flöße zusammenfügten. Es beschreibt er das Floß. Diese Flöße hatten eine Form und Bauart, die dem gewundenen Lauf und der außerordentlichen Schmalheit des Neckars angepasst waren. Und das merkt man hier schon und das merkt man vor allem dann, wenn man selber mal auf dem Floß gestanden ist, dass der Mark Twain weiß, wovon er schreibt. Also als Lotse auf dem Mississippi, jetzt als Flößer auf dem Neckar. Er beschreibt allerdings das, was ich vorher gesagt habe, indem er manchmal die Sache ein bisschen durcheinander bringt. Da kann man ihm nicht immer so glauben. Zum Beispiel schreibt er dann auch, an vielen Stellen ist der Neckar so schmal, dass man einen Hund hinüberwerfen kann, wenn man einen hat.
Der Mann kommt vom Mississippi, will ich dazu sagen.
Ja, und da ist der Neckar wirklich schmal. Wenn er an solchen Stellen auch noch stark gekrümmt ist, muss der Flößer eine ziemlich saubere Steuermannsarbeit leisten. Das stimmt. Wissen unsere heutige Steuerleute auf dem Floß. Und jetzt kommt es weiter, damit er um die Ecken kommt. Also erst beschreibt er die Windungen und dann als Ecken. Und dann beschreibt er was Interessantes, das wird vor allem von dem, was er später erlebt hat, her noch einmal wichtig. Oft saß ich stundenlang in meinem Glaskäfig, schaute zu, wie die langen, schmalen Flöße neu durch den mittleren Kanal glitten, wobei sie den rechten Damm streiften und sorgfältig auf den mittleren Bogen der Steinbrücke zuhielten. So beobachtete ich sie und opferte diese ganze Zeit in der Hoffnung, irgendwann einmal eines davon gegen den Brückenpfeiler prallen und kentern zu sehen, wurde aber immer enttäuscht. Eines Morgens zerschellte doch eines, aber ich war gerade einen Augenblick in mein Zimmer gegangen, um die Pfeife anzuzünden.
Der Glaskäfig war in seinem Hotel, ich wollte es nur noch schön klarstellen, er hat normalerweise nicht in einem Glaskäfig gelebt, der Mark Twain. Ja, dann kann ich gleich eine Parallele dazu sagen, als er mit Harris in den Alpen ist. Harris ist sein Freund und Reisegefährte und auch da zu Fuß nun kleinere Strecken geht und da kommen sie nun an eine Stelle, wo ein sehr steiler Wegstich runterkommt und vorne ist eine Brüstung, was hunderte von Metern runter geht, so Zeug gibt es in den Alpen und da ist ein morsches Geländer dran. Und da kommt nun oben den Hang runter ein Engländer mit langen Schritten runtergelaufen und kann nicht mehr halten und fällt oder stürzt auf dieses Geländer und es biegt sich nach außen, hat aber gerade noch so viel Kraft, wieder zurückzukommen. Der spricht nicht und der Engländer fällt zwar auf den Boden, aber nicht runter. Der Freund Harris liegt auf den Knien und dankt Gott, dass er dem Engländer das Leben geschenkt hat. An mich hat er nicht gedacht, der Harris. An mich hat er nicht gedacht, dieser Egoist. Was ich als Schriftsteller aus einer solchen Szene hätte machen können.
Jetzt darf ich weitermachen mit der Floßfahrt. Er beschreibt jetzt ein bisschen die Mannschaft. Und zwar schreibt er mit einem munteren Lied. Die Flößer kennen das. Ging die Steuerbordwache an die Arbeit, holte den Anker ein und unser Fahrzeug setzte sich mit Schwung in Bewegung und trudelte bald mit etwa 2 Knotenstundengeschwindigkeit dahin. Also jetzt haben Sie die Sprache, die er vom Mississippi und von der Schifffahrt her kennt. Er gebraucht nur mehrere Begriffe, aber dann kommt eine sehr schöne Stelle, die kann man sehr gut heute auch noch nachvollziehen. Er schreibt nämlich, Deutschland ist im Sommer der Gipfel der Schönheit. Aber niemand hat das höchste Ausmaß dieser sanften und friedvollen Schönheit begriffen, wirklich wahrgenommen und genossen, der nicht auf einem Floß den Neckar hinabgefahren ist.
Um das vielleicht noch zu sagen, damit wir uns das klar sind, er ist nun wirklich gefahren mit dem Floß von Heilbronn nach Heidelberg. Und ist schon ein ganz schönes Stück und da hat er schon. Und natürlich ist Deutschland am Neckar, wäre schon das Schönste vom Schönen, wie es in einer anderen Übersetzung heißt, im Sommer. Aber ich glaube, heute kann man es so nicht mehr ganz erleben. Da ist dann, aber die Industrie gab es natürlich, als er dort war. Wann war das?
60, 70?
Das zweite Mal, dann ja.
70. 68.
Ja, er war zweimal in Deutschland. Also, ja.
Also jetzt mache ich aber mit der Floßfahrt noch geschwind weiter. Er beschreibt es näher. Die Bewegung eines Floßes ist gerade die richtige. Sie ist träge, gleitend, sanft und geräuschlos. Sie beruhigt alle fiebrige Betriebsamkeit, schläfert alle nervöse Hast und Ungeduld ein. Unter ihrem beruhigenden Einfluss schwindet jeglicher Ärger, Verdruss und Kummer, der den Geist quält, und das Leben wird ein Traum, ein Zauber, eine tiefe und stille Verzückung. Welchen Gegensatz bildet es zu dem mühseligen Wandern und der staubigen, betäubenden Eisenbahnraserei und dem langweiligen Holpern über grellweiße Straßen hinter müden Pferden? Also das habe ich dieses Jahr persönlich, als wir vom Thomas eingeladen waren, im Februar einen Abschnitt auf der Kinzig mit dem Floß zu fahren, erlebe dafür dieses Dahingleiten. Und was ich auch erlebt habe, ist, dass der Mark Twain das wirklich von innen heraus gesehen hat und gespürt hat und auch genossen hat. Noch ein Satz vielleicht. Wie anders ist es, dieses Wunder, also die Landschaft und alles, von einem Floß aus zu beobachten, als durch die schmutzigen Fenster einer Bahnstation. Ja. Also so viel zum ersten Abschnitt der Floßfahrt. Es geht dann weiter. Er beschreibt diesen Floßunfall. Er beschreibt auch nur etwas Merkwürdiges. Er beschreibt nämlich, dass das Floß plötzlich ein Leck gekriegt hat. Jetzt weiß jeder, der schon mal ein Floß gesehen hat, dass ein Floß kein Leck kriegt. Und er korrigiert sich auch, ja. Er beschreibt dann nämlich in der Folge, wie das Wasser zwischen den Stämmen hochkommt und wie sich das eben für ein Floß so gehört, im Unterschied eben zum Schiff. Er beschreibt sehr kritisch die Deutschen und vor allem die deutsche Sprache. Er sagt, der Erfinder dieser Sprache muss ein Depp gewesen sein, ja. Weil das kann man einfach nicht lernen und er hat es selber auch wohl nie gelernt. Er hat, kommt in dem Buch, wenn Sie es mal lesen wollen, das ist ein ganzer Exkurs über die deutsche Sprache. Er beschreibt aber auch die Bewohner. Er beschreibt nicht nur die Deutschen, er beschreibt Leute, die er dort trifft. Zum Beispiel ist in der Zeit, ich habe es vorher kurz erwähnt, die Eisenbahn gebaut worden. Und zur Eisenbahnbauer hat man sich wie auch in Schiltach vor etliche Jahrzehnte aus dem Ausland Leute geholt, in dem Fall aus Italien. Michael, ich habe dir mal die Stelle geschickt, da schreibt er über Italiener Folgendes. In unserem Land, also in Amerika, hegen wir die Vorstellung, dass die Italiener überhaupt niemals schwere Arbeit verrichten, sondern sich auf leichtere Künste beschränken, wie Leierkasten drehen, Operngesang oder Mord. Wir haben uns schwer geirrt, das steht fest. Also, und dann beschreibt er diese fleißige Italiener beim Eisenbahnbau. Ja. Ich habe, glaube ich, zum Floßfahren noch eine Stelle, die ich aber, die sind ein bisschen auseinander. Ich habe mir die Seitenzahlen aufgeschrieben. Vielleicht kennen Sie die Gegend um Heidelberg am Neckar entlang. Es gibt da eine Ortschaft, die heißt Neckarsteinach. Die beschreibt er ausführlich. Und dann beschreibt er die berühmte Begebenheit, nämlich einen Floßunfall. Wir rasten in ungeheuer aufregendem Stil dahin auf dem Floß. Und ich erfüllte die heiklen Pflichten meines Amtes für einen ersten Versuch wirklich sehr gut. Also sein Amt ist auf dem Floß, er ist Teil der Besatzung. Aber da ich plötzlich bemerkte, dass ich tatsächlich dabei war, die Brücke selbst anzusteuern, statt des Gewölbes unter ihr,
trat ich verständig genug an Land. Im nächsten Augenblick war mein lang gehegter Wunsch erfüllt. Ich sah ein Floß zerschellen. Also er hat sich gerade noch runter retten können und sieht, wie das Floß am Brückepfeiler zerschellt. Hier stellt sich jetzt natürlich die Frage, die du auch schon angesprochen hast, ist das alles wahr, was der schildert? Also ich vermute mal eher nicht.
Darf ich das Floßfahren bringt uns jetzt wieder an den Mississippi zurück. Denn das Floßfahren war natürlich für die Kinder am Mississippi ohne Zweifel das größte mögliche Abenteuer. Und ich nehme an, Sie kennen alle Tom Sawyer und Huckleberry Finn, wo ja nun das Floßfahren ausgiebig geschieht. Ich komme zu Huckleberry Finn. Tom Sawyer ist schon ein Jugendbuch, ein sehr gutes Jugendbuch, ein sehr abenteuerliches Jugendbuch. Diese Abenteuer vermissen wir, wenn wir so wollen, im Huckleberry Finn fast ganz. Da gibt es mal ein Schiffswrack, das ist abenteuerlich. Da gibt es eine Blutrachefamilie, die er erlebt, die abenteuerlich genannt werden kann, aber es ist wahrscheinlich schon viel zu makaber. In den Jugendausgaben von Huckleberry Finn und in den Verfilmungen fehlt diese Familie Grangerford ganz. Wir merken, Huckleberry Finn ist ein völlig anderes Buch als Tom Sawyer. Es ist Weltliteratur. Hemingway hat gesagt, dass es der Vater- oder Mutterroman der USA ist. Der Roman, auf dem alles, was in der Literatur in USA jemals geschrieben worden ist, fußt. Es ist das Fundament der amerikanischen Literatur und das völlig zu Recht. Es ist ein ganz anderes Anliegen. Schon mal der Strom in der Mitte des Huckleberry Finn ist der Strom. Alles spielt am Mississippi. Der Mississippi hält das ganze Buch zusammen. Er ist in einer ungeheuren Majestät dargestellt. Er ist in jeder Wetterlage dargestellt, mit Nebel, mit im Herbst, mit Blättern. Er ist dargestellt, wie er im Sommer und wie er strömt und wie man an Städten vorbeifahren kann, ohne es zu merken und so weiter und so weiter. Es ist ein Mittelpunkt eines Werks, ein Hauptmotiv, wie man es ganz selten hat. Und nun ist da eine zweite Sache. Es ist die grandiose Landschaft der USA, diese für uns ungeheuerliche des Mississippi, die hier für uns nachvollziehbar wird, erlebt werden kann, aber es ist noch viel mehr. Es ist die gesamte Problematik der USA, der damaligen und der heutigen USA. Vor allem der heutigen USA in Huckleberry Finn versammelt. Er ist nicht allein auf dem Floß, wie Sie wissen. Da ist der Nigger Jim. Der Nigger, er wird immer Nigger genannt, verächtlich. Und wirklich verächtlich, Huckleberry Finn ist im ganzen Roman der einzige Mensch, der fühlt, ein bisschen wohl merkt, wie es einem Sklaven ergeht. Und er will ihn, und er hat ein ganz, ganz schlechtes Gewissen. Jim ist auf der Flucht, er ist auf das Floß gekommen, er will fliehen in den Norden. Sie müssen die Missouri-Mündung erwischen, damit er auf dem Missouri nach Norden gelangen kann. Und je näher sie an diese Mündung kommen, desto schlechter wird das Gewissen von Finn. Er weiß ganz genau, das, was er jetzt macht, einem Nigger zur Flucht zu verhelfen, ist das schlimmste Verbrechen, das überhaupt gemacht werden kann. Absolut verdammt von der gesamten Gesellschaft. Wir sind in den Südstaaten. Und nun hat er natürlich Gewissensbisse. In der Sonntagsschule hat er gelernt, dass böse Menschen, dass es bösen Menschen schlecht geht. Dass der liebe Gott sie bestraft und dass man seinem Staat dienen muss und so weiter. Dass man die Gesetze einhalten muss. Und nun hilft er einem Gesetzesbrecher. Und da möchte ich Ihnen nun eine Stelle vorlesen. Moment. Mir wurde also Typ redete die ganze Zeit laut vor sich hin, während ich im Stillen Selbstgespräche führte. Er sagte, das Erste, was er tun wollte, wenn er in einen freien Staat käme, wäre Geld sparen und keinen Cent ausgeben. Und wenn er genug Geld hätte, wollte er seine Frau freikaufen, die zu einer Farm in der Nähe, wo Miss Watson wohnte, gehörte. Und dann würden sie beide arbeiten, damit sie ihre beiden Kinder kaufen könnten. Und wenn ihr Herr sie nicht verkaufen wollte, dann würde er einen Sklavenfreund dazu kriegen, dass er hinging und sie stahl. Mir wurde eiskalt, als ich so ein Gerede hörte. Nie in seinem ganzen Leben hat er bisher gewagt, so zu reden. Da sehen wir mal, wie er sich veränderte, als er dachte, nun wäre er so gut wie frei. Es war genau, wie es im alten Sprichwort heißt, gib einem Nigger einen kleinen Finger, dann nimmt er die ganze Hand. Ich dachte mir, das kommt davon, weil ich nicht nachgedacht habe. Kam doch dieser Nigger, dem ich so gut wie geholfen hatte, auszurücken, glatt weg damit raus, er wolle seine Kinder stehlen. Kinder, die einem Mann gehörten, den ich noch niemals kannte, einem Mann, der mir noch nie was getan hatte. Es tat mir leid, Jim das sagen zu hören. So tief sank er dadurch. Mein Gewissen rumorte schlimmer in mir rum als je zuvor, bis ich schließlich zu ihm sagte, hör auf, mich zu Hippie sagen. Noch ist es ja nicht zu spät. Beim ersten besten Mist, das ich sehe, paddle ich an Land und sag's. Sag, dass ich einen entlaufenen Sklaven an Bord habe. Da wurde mir gleich wohl und froh und federleicht zumute. Alle meine Sorgen waren weg. Ich passte scharf auf, ob ich ein Licht sah und sang innerlich geradezu. Nach einer Weile tauchte auch eins auf. Jim jubelte, wir sind in Sicherheit, Huck, wir sind in Sicherheit. Auf mit dir und mach einen Luftsprung. Das ist das gute alte Kairo, die Mündung des Missouri. Endlich, das weiß ich einfach. Ich sagte, ich nehme das Kanu und fahre mal nach St. Jim. Vielleicht ist es doch nicht Kairo, weißt du. Wir wissen, was er vorhat. Er sprang auf und machte das Kanu fertig, legte seine alte Jacke auf den Boden, damit ich drauf sitzen konnte und gab mir das Paddel. Und als ich abstieß, sagte er, nun werde ich bald vor Freude schreien und dann werde ich sagen, das ist alles bloß durch Huck gekommen und ich bin ein freier Mensch und niemals hätte ich nicht frei werden können, wenn Huck nicht gewesen wäre. Huck hat's gemacht, Jim wird dich nie vergessen. Huck, du bist der beste Freund, den Jim je gehabt hat und du bist der einzige Freund, den der olle Jim jetzt hat. Ich war losgepaddelt, ganz verbiestert drauf, ihn zu verraten. Aber als er das sagte, schien es mir so ziemlich dem ganzen Schwung wegzunehmen. Ich paddelte nun langsam weiter und war überhaupt gar nicht sicher, ob ich froh darüber war, dass ich mich auf den Weg gemacht hatte oder nicht. Als ich 50 Jahre weit weg war, sagte Jim, da fährst du nun hin, du alter treuer Huck. Bist der einzige weise Gentleman, der dem ollen Jim Versprechen gehalten hat. Na, mir war einfach erbärmlich zumute. Aber ich sagte mir, ich muss es tun, ich kann mich da nicht rausziehen. In dem Augenblick kam ein Boot mit zwei Männern an, die Gewehre hatten. Sie hielten an und ich hielt an. Der eine fragte, was ist das da drüben? Ein Stück von einem Floß, sagte ich. Gehörst du da drauf? Jawohl, Sir. Irgendwelche Leute drauf? Nur einer, Sir. Von dort oben, oberhalb von der Flussbiegung, sind heute Nacht 5 Nigger durchgebrannt. Ist dein Mann ein Weißer oder ein Schwarzer? Ich antwortete nicht sofort. Ich versuchte es, aber die Worte wollten nicht raus. 1-2 Sekunden lang gab ich mir Mühe, mich aufzuraffen und es rauszubringen. Aber ich war nicht Manns genug, hatte nicht mal so viel Mut wie ein Hase. Ich merkte, dass ich schwach wurde und da gab ich einfach auf, es zu versuchen und sagte doch glatt, ist ein Weiser. Ich denke, wir fahren mal hin und sehen selbst nach. Das wäre fein, sagte ich, weil das da drauf nämlich mein Papa ist und vielleicht können Sie mir helfen, das Floß bei dem Licht da drüben ans Ufer zu ziehen. Er ist krank und Mama und Mary Ann auch. Ach, zum Teufel nochmal, wir haben es eilig, Junge. Und so weiter und schließlich sagt er ihnen, dass sie die Pocken haben. Und dann hauen die ab. Ja. Und Huck ist gerettet. Er aber ist so schwach gewesen, so mutlos gewesen. Genauer kann man eine Situation einer moralischen Entscheidung nicht beschreiben wie hier. Und er hält sich für schwach und er hält sich für einen Fehler. An einer anderen Stelle sagt er, dann komme ich halt in die Hölle. Nicht wahr? Und dabei macht er das einzig Richtige. Ja. Und das macht diesen Roman so ungeheuer groß. Das zieht sich durch den ganzen Roman durch, ohne irgendwo an einer Stelle aufdringlich zu sein. Das ist die Stelle, wo es am deutlichsten hervorkommt. Aber es ist im ganzen Roman gegenwärtig und es ist vieles da drin. Ein vielschichtiger Roman, aber diese Schicht ist die tragende und die wichtigste.
Mir kommt jetzt die Aufgabe zu, Sie wieder von Amerika in den Schwarzwald zu führen.
Wir machen immer beides.
Es ist auch beides. Es ist auch, was der Mark Twain beschreibt, du hast schon recht, es sind manche amerikanische Probleme, die sind auch als solche benennbar, aber manches beschreibt er als etwas allgemein Menschliches. Hör jetzt einmal Folgendes zu, er hat ganz spät, hat er verschiedene Erzählungen und Bücher geschrieben, die alle ein bisschen pessimistisch klingen, auch in Bezug auf den Glaube, weil ihm nämlich das Vertrauen und den Glaube an die Menschen verloren gegangen ist. Und so hat er jetzt erzähl ich weiter. Nächstes Mal nehme ich eine Eieruhr mit und die und jetzt, da erzählt er über, er beschreibt im Namen interessanterweise Satans schreibt er Briefe, wo er die Menschen beschreibt. Wie sind Menschen? Da kommen wir jetzt gleich auch nochmal auf das Thema von den Nigger. Übrigens haben wir uns heute drüber unterhalten. Neue Übersetzungen von dem Huckleberry Finn haben nicht mehr das Wort Nigger, sondern Sklave. Weil einfach als das als Schimpfwort gilt, war es auch tatsächlich. Ja. Aber es geht, glaube ich, mit dieser Political Correctness geht einfach was verloren. Muss man einfach kritisch und knallhart mal sagen. Aber jetzt eine Stelle über Allgemeinmenschen und da komme ich nochmal direkt zum Schwarzwald, wenn du erlaubst. Also er beschreibt im Namen Satans die Menschen und er beschreibt sie so, für 49 unter 50 ist der Sonntag eine todlangweilige Angelegenheit. Von allen, die in der Kirche sitzen, sind zwei Drittel müde, wenn der Gottesdienst halb zu Ende ist. Der Rest hat es noch vorm Schluss satt. Der freudigste Augenblick ist für alle da, wenn der Prediger seine Hände zum Segen erhebt. Man kann das leise Seufzen der Erleichterung, der durch das Haus geht, förmlich hören. Es ist vor lauter Dankbarkeit beredt. Und jetzt beschreibt er weiter. Nur am Rand, wer den Tom Sawyer Gläser hat, der weiß, wie oft der Mark Twain Gottesdienste beschreibt. Kinderschule ist schon angesprochen worden. Immer wieder kommt es vor. Es muss ihn irgendwo fasziniert haben. Aber im Lauf des Lebens und im Lauf der Lebenserfahrungen, jetzt wieder Lebenserfahrungen, nicht Schulwissen, also ist er davon abgekommen und ist zunehmend pessimistischer geworden. Und so hat er im Namen Satans weiter beschrieben, alle Völker sehen auf alle anderen herab. Alle Völker mögen alle anderen nicht leiden. Alle weißen Völker verachten die Farbigen, einerlei welcher Farbe, und unterdrücken sie, wo sie nur können. Die Weißen verkehren nicht mit den Niggern, heiraten sie schon gar nicht. Sie lassen sie nicht in ihre Schule und Kirchen und so weiter. Dann endet es damit, dass er schreibt, Alle Welt hasst die Juden und duldet sie nicht, außer wenn sie reich sind. Ja? Also so allgemein Menschliches, aber natürlich auch auf der einen Seite Amerika, auf der anderen Seite jetzt das Deutsche. Jetzt wieder zurück zum Deutschland und zu unserem Schwarzwald. Er ist auf seiner Reise jetzt in Baden-Baden angekommen und dort schreibt er von Baden-Baden aus, machten wir den üblichen Abstecher in den Schwarzwald. Und da beschreibt er jetzt verschiedene Sachen. Wir haben es bei unserem ersten Abend, haben wir das ein bisschen erzählt. Ich möchte Ihnen ganz kurz was vorlesen. Er schreibt nämlich sich auf, das Gerippe eines Schwarzwaldromans. Es ist ein bisschen länger, ich mache nur einen Abschnitt da draus. Also er schreibt praktisch, wie ein Schwarzwaldroman funktioniert. Also hört Sie mal zu. Reicher alter Bauer namens Huss. Großes Vermögen in Mist geerbt und durch Fleiß vergrößert. Also der Misthaufe vorm Haus war für den reisenden Mark Twain, so hat er das Schwarzwald erlebt, das Zeichen, ob einer Geld gehabt hat oder nicht. Je größer der Misthaufe war, desto mehr Geld hat er gehabt. Ja. Also, er hat im Baedeker 2 Sterne. Der Schwarzwaldkünstler malt es, sein Meisterwerk. Der König kommt, es zu besichtigen. Gretchen Huss, Tochter und Erbin, Paul Hoch, junger Nachbar, Bewerber um Gretchens Hand, angeblich, in Wirklichkeit will er den Mist. Hoch besitzt selbst eine ganze Anzahl Wagenladungen der Schwarzwaldwährung und ist deshalb eine gute Partie. Und so geht es weiter, beschreibt er das Gerippe eines Schwarzwaldromans. Und dann kommt er in eine Ortschaft, nämlich nach
Schluss des Romans, das ist doch nett. Ich finde, es gehört auch zum Bergbau und solche Sachen. Also, wie geht der Roman aus? Die heiraten, die sollen heiraten, die beiden, am Hochzeitsmorgen. Der, wie heißt er, Paul Hoch? Oder wie heißt
Hoch.
Er? Hoch. Und die reiche Braut sollen jetzt heiraten. Da kommt angelaufen in letzter Sekunde noch der, wie heißt hat er geheißen, der arme Bauer, der keinen Mist hat. Und sagt, sie muss alles einstellen. Ich habe im Wald eine Mistmine gefunden. Mist, ich kann alle aufkaufen. Alle, die hier sind, ich kann alles aufkaufen. Ich habe alles, eine Mistmine ungeheuren Ausmaßes. Und der andere wird dann noch als Betrüger entlarvt und so gibt es ein großes Happy End. Und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie heute noch in Mist.
Also er reist weiter im Schwarzwald und kommt in ein sehr hübsches Dorf, das er beschreibt, Ottenhöfen, im Gasthof zum Pflug an. Dort isst er eine gebackene Forelle zum Mittag und er geht in die Gaststube, um sich dort auszuruhen und zu rauchen, was er immer gern gemacht hat, bekanntlich. Dort fanden wir 9 oder 10 Schwarzwald-Honoratioren um einen Tisch versammelt vor, es war der Gemeinderat. Sie hatten sich an diesem Morgen um 8 Uhr versammelt, um ein neues Mitglied zu wählen. Und nun tranken sie schon seit 4 Stunden auf Kosten des neuen Mitglieds Bier. Es waren Männer im Alter von 50, 60 Jahren mit ernsten, gutmütigen Gesichtern, alle in der Tracht gekleidet, die uns durch die Schwarzwaldgeschichten vertraut geworden ist. Breiter schwarzer Filzhut mit rundem Kopf und ringsum hochgeschlagenem Rand, lange rote Weste mit großen Metallknöpfen, schwarzer Alpaka-Rock mit Gürtelknöpfen zwischen den Schultern. Also Ottenhöfen hat er beschrieben und ja, so geht es weiter durch den Schwarzwald. Und er macht sich immer ein bisschen, ich habe es vorher sehr ernst gesagt, über die Leute lustig, über die Schwäche von den Leuten. Aber es ist auch, also in der Phase noch, wo das beschrieben hat, sehr viel Liebevolles in der Zeichnung der Menschen dabei. Jetzt darfst du wieder.
Oh, das ist erfreulich. Ja, was bleibt mir jetzt noch? Wir waren bei Huckleberry Finn stehen geblieben. Wir gehen jetzt wieder zurück nach USA und den Mississippi. Es ist nicht der einzige Roman, oder ja, wie soll man sagen, ich möchte bloß kurz darauf hinweisen, zwei noch zwei große Sachen geschrieben. Das eine ist das Leben auf dem Mississippi, das ich zum Lesen sehr empfehle. Das ist weniger bekannt hier. Das ist seine Karriere als Lotse, wie er Lotse geworden ist, wie er Lotse ist. Und das ist schon sehr eindrucksvoll. Auch nehme ich an für Floßfahrer, die Flöße sind hier die Passiven, die also von den Schiffen überfahren werden und an die Seite gedrückt werden, aber es ist trotzdem interessant. Es ist aber eine unglaubliche Sicht des Mississippi, die da drin ist. Denn die Lotsen müssen nicht nur jede Stelle des Ufers kennen, um sich orientieren zu können und wissen, wo sie sind. Und sie müssen nicht nur das bei jedem Wetter erkennen, sie müssen auch erkennen, ob sich was verändert hat, was für Wirkungen das haben kann. Sie müssen an der Farbe und an der Form des Wassers erkennen, ob da eine Sandbank entstanden ist, eine tiefe Stelle, eine ehemalige tiefe Stelle flach geworden ist, wo man auflaufen würde, wenn man drauf fahren würde. Es ist also eine ungeheure Wissenschaft. Und diese Beschreibungen sind außerordentlich realistisch und stimmen mit den Tatsachen völlig überein. Das ist auch sehr interessant, sowas zu lesen. Das Ganze ist nachher durch die Eisenbahn einfach ad absurdum geführt worden und fertig. Aber dann auch die Menschen werden beschrieben, das ist alles sehr schön, und auch die Randgeschichten, die alle passieren. Eine weitere Geschichte, wo wir die USA erleben können, nämlich die Gegend des USA, die uns am vertrautesten zu sein scheint, nämlich der Wilde Westen. Er war im Wilden Westen, einer seiner Brüder wurde Sekretär des zweiten Gouverneurs von Nevada. Nevada war eine ganz neu damals dazugekommene, ganz neu dazugekommener Staat, hat einen Gouverneur und wie gesagt, er war Sekretär und hat ihn eingeladen. Also sie sind da raufgefahren, nach Nevada oder rübergefahren, praktisch durch die gesamte USA, durch die Rocky Mountains und so weiter und so weiter. Und es kommt auch zu Begegnungen mit Indianern, wo er nun plötzlich vielleicht uns nicht mehr ganz so fern, mit den Niggern da, die versteht er gut, Indianer, aber nicht. Da bricht der Frontier doch ab und zu durch. Und er beschreibt sie doch manchmal ein bisschen eher wie Tiere. Ja, dann wird er jetzt wirklich und wahrhaftig in Nevada Goldgräber mit allem, was dazugehört. Es ist also alles da, was wir aus den entsprechenden Filmen kennen und so weiter und auch die rechtlichen Verhältnisse. Es ist ein ungeheuer informatives Buch, natürlich immer mit den nötigen, auch ironischen Stellen und der ganzen Kritik, die da zu deutlich wird. Eine Geschichte, die für ihn sehr gravierend war und wir froh sind, dass es wirklich nicht funktioniert hat. Er hatte in seinem Team, es war so eine Gruppe von Goldgräbern, da hatte er einen Fachmann, einen wirklichen guten Fachmann, einen Mineur, der also sich auskannte. Und er hatte entdeckt, dass die größte gefundene Mine von Nevada eine Abzweigung hat, wo der Hauptstrang weitergeht und der seither vermutete Hauptstrang nur ein kleiner Nebenstrang ist. Und als er das entdeckt hat, haben sie sofort diesen abziehenden Hauptstrang, wirklichen Hauptstrang, das war, er hat auch recht behalten, gemutet. Also sie haben Sie haben Pfähle aufgestellt, um zu zeigen, dass das jetzt ihr Claim, sie haben einen Claim draus gemacht, ein Claim, und damit waren sie nun geschätzte Multimillionäre. Also alles klar, war vollkommen klar, und das schreibt er nun sehr schön, und ob das alles so wahr ist, ist die Frage, aber er beschreibt sehr schön, wie er ausgerechnet in diesem Moment wegreisen musste, aber sind ja noch andere da. Denn das Gesetz schrieb vor, wenn man einen Claim gemacht hat, dann musste man innerhalb einer Woche oder einer bestimmten Anzahl von Tagen Arbeit verrichten. Sonst würde sich ja jemand halb Nevada als Claim nehmen und dann, man musste also zeigen, dass man da arbeitet. Und das spielt der andere, da stirbt die Tante und beim anderen, der wird krank und so weiter und so weiter. Auf jeden Fall, die Zeit ist rum und sie verrichten die Arbeit nicht und der Claim geht verloren. Er beschreibt dann, wie er hinkommt noch in der letzten Sekunde und sieht, wie von allen Seiten die anderen Goldgräber, die nur darauf gewartet haben, die da nicht gelaut haben, ob da geschafft wird, wie die alle kommen und nun da den Clemen an. Und so ist seine Karriere als Multimillionär zu Ende gewesen. Er hatte sehr viel Geld aufgenommen, er war hoch verschuldet und so weiter und so weiter. Was ihn dann auch wieder dazu gebracht hat, zu schreiben. Wäre er Millionär geworden, wir hätten keinen Mark Twain. So geht es manchmal. Man hat diesen Claim natürlich ganz besonders untersucht, diesen Strang und so weiter. Also die Schätzungen waren wohl zu hoch, die damals hatten, aber sie wären reich geworden. Das ist mit Sicherheit richtig. So viel zu durch dick und dünn heißt dieses Buch, das er geschrieben hat, durch dick und dünn sein Aufenthalt in Nevada und auf Hawaii war er dann auch noch. Also das wären diese Dinge, die ich noch sein Leben auf dem Mississippi und durch dick und dünn, merken Sie es vielleicht, wenn Sie es lesen wollen. Es ist alles außerordentlich amüsant zu lesen. Niemals an keiner Stelle langweilig. Und natürlich, da es ein Augenzeugenbericht ist aus dem Wilden Westen oder aus den Gegenden, die wir nicht so kennen, und ein historischer, interessanter Bericht, ist das eines der wichtigsten Zeugnisse, die es gibt über dieses Thema Westen. Der Westen, der damals eine ganz große Rolle spielte.
Ja, bummeln wir mal wieder ein bisschen nach Europa. Bitte. Waren Sie schon mal in Italien in einer Oper? Wenn die Italiener in die Oper gehen, dann nehmen sie in der Regel einen Korb mit Essen und Trinken mit und machen es sich da gemütlich und haben alles Mögliche im Kopf, also bloß nicht das, was wir uns vorstellen, was man im Theater macht. Übrigens eine historische Anmerkung. Es war in Deutschland ein berühmter Komponist, der in Hamburg Operndirektor war. Das war der Gustav Mahler, der eingeführt hat, dass bei einer Aufführung die Türe in die Loge verschlossen werden, dass man nicht während der Aufführung rein kann und da stören kann. Ich habe Ihnen das einleitend erzählt, weil der Mark Twain bei seinem Bummel durch Europa auch ins Theater zweimal geht, und zwar in Mannheim. Da sieht er zuerst ein englisches Theaterstück von Shakespeare, das war der König Lear. Aber es wurde in deutscher Sprache gespielt. Das war ein Fehler. 3 volle Stunden saßen wir auf unseren Plätzen und verstanden überhaupt nichts außer dem Donner und Blitz. Und selbst die hatte man umgekehrt, um sie der deutschen Vorstellung anzupassen. Denn der Donner kam zuerst und der Blitz danach. Ich weiß auch nicht, ob es stimmt. Und dann gleich, weil ich gesagt habe, 2 Sachen, dann der Stuhl gleich wieder. Ein andermal fuhren wir nach Mannheim. Ist ein Wagner-Fan unter uns. Richard Wagner, aber Sie kennen... Gut, pass auf. Ein andermal fuhren wir nach Mannheim und besuchten ein Spektakel, auch Oper genannt. Und zwar Lohengrin. Das Gebumse und Gepauke, Gedröhn und Gekrache war einfach unglaublich. Der quälende, unbarmherzige Schmerz, den es verursacht, ruht in meinem Gedächtnis gleich neben der Erinnerung an die Zeit, als ich meine Zähne in Ordnung bringen ließ. Gewisse Umstände, jetzt kommt es mit dem Abschließen, gewisse Umstände machten es notwendig, dass ich die 4 Stunden bis zum Schluss da blieb. Und ich blieb da. Aber das Andenken dieser langen, schleppenden, harten Leidenszeit ist unzerstörbar. Und jetzt beschreibt er noch was Interessantes, dass in diesem ganzen Spektakel Lohengrin für seine nicht fachmännischen Begriffe nur eine Melodie drin war.
Und das war der Brautmarsch, Hochzeitsmarsch heißt es, glaube ich, im Lohengrin. Jetzt gern.
Ja, was für Musik hat nun Mark Twain eigentlich geschätzt? Nur ganz kurz, er beschreibt in Baden-Baden die Kurkapellenmusik, ja, die es damals natürlich auch schon gegeben hat, oder gerade damals gegeben hat. Und da ist nun, gibt es ein Stück, das heißt Der Fremersberg. Der Fremersberg ist ein Berg bei Baden-Baden und da hat wohl ein Komponist damals ein Stück geschrieben, ein Gewitter praktisch am Fremersberg. Und das Stück, das hat er oft gehört, das war ein Stück, das, also wir würden sagen, ein unglaublicher Schinken, was er schreibt, wie es donnert und kracht und blitzt und alles geschieht, was man hört, den Regen prasseln und so weiter. Und das hat ihm gefallen. Das hat ihm also wirklich gefallen. Da weiß er aber auch ganz genau, dass er da auf einem sehr unteren Niveau angelangt ist, aber das hat ihn weiter nicht gestört. So wollte ich nur noch zur Musik schön sagen.
Nochmal weiter zum Wagner. Ich sagte, dass ich kaum irgendwelche Musik darin gefunden habe, mit Ausnahme des Brautchors. Und das erzählt er jetzt einer anderen Besucherin. Und diese antwortet, Lohengrin sei geräuschvoller als die anderen Opern Wagners. Aber wenn ich sie immer wieder besuchte, würde ich mit der Zeit bemerken, dass sie ganz aus Musik bestünde und mich dann aus diesem Grund daran erfreuen. Ich hätte sagen können, aber würden Sie jemand raten, ein paar Jahre lang bewusst zu üben, Zahnweh im tiefsten Magen zu haben, damit er dann allmählich dazu kommt, sich daran zu erfreuen? Aber ich unterdrückte diese Bemerkung. Und jetzt geht's weiter, jetzt kommt vielleicht was typisch Deutsches, ich weiß es nicht, ich darf es selber beurteilen. Diese Dame war lobesvoll über den Heldentenor, der am Abend vorher in einer Wagner-Oper aufgetreten war und fuhr fort, sich über seinen langjährigen und gewaltigen Ruhm auszulassen und darüber, mit wie vielen Ehrungen ihn die Fürstenhäuser Deutschlands überschüttet hatten. Jetzt wendet der Mark Twain ein, dass er einen Abend vorher den gleichen Tenor gehört hat und dass das ein furchtbares Gekrächze war. Und dann erwidert ihm die Dame, das ist ganz richtig, sagte sie, jetzt kann er nicht mehr singen, schon vor vielen Jahren hat er die Stimme verloren, aber früher, da sang er göttlich.
Ja, in Baden-Baden hat er auch ein Erlebnis gehabt, das ich jetzt doch noch an das Publikum bringen will. Er hat die Kirche besucht. Er war damals noch schon nötig, dass man in die Kirche geht. Sie kennen vielleicht in Baden-Baden die lutherische Kirche. So ein Ziegelbau, ein Backsteinbau, neugotisch, nicht sehr groß. Aber es war damals die Kirche, in die Engländer und Amerikaner gingen, weil es eben dieser Kirchenrichtung am nächsten war. Ich meine, sie sei auch subventioniert worden von Amerikanern beim Bau. Diese Kirche steht heute noch, ist heute, wie gesagt, die lutherische Kirche in Baden-Baden. Da ist er also hingegangen und saß da und vor ihm zog dann der Hofstaat ein, der Kaiser war zu Besuch und in Baden-Baden war zu Besuch gesagt, das ist natürlich Unsinn, ein Kaiser ist nicht zu Besuch, er weilt, seine Majestät weilten in Baden-Baden und gut, er war aber nun nicht anwesend, aber der Hofstaat war anwesend und im Hofstaat war nun eine Dame, deutlich ärmlicher gekleidet wie die anderen, schlichter, einfacher. Sie hat sich auch sehr zurückgehalten und während die anderen also so hochmütig rumschauen, war die mehr in sich verschlossen und hat gedacht, also wie kommt die in diesen Kreis hinein? Das sind jetzt alles Adelige. Herrschaften und so weiter, und die sitzen da um die jetzt rum und die kann sich ja nicht wohlfühlen. Und das hat man auch deutlich gemerkt, dass sie sich nicht wohlfühlt, denn sie hat dauernd mit dem Verschluss ihrer Handtasche, den hat sie immer auf und zu schnappen lassen. Sie war also sichtlich nervös und hat sich eben gänzlich unwohl gefühlt. Und dann kam das Ende und da hat er sich gesagt, wenn nun diese ganzen Hofschranzen da rausgehen und die da nun da denen nachschleichen muss, dann mache ich eine ganz große Tat. Ich biete ihr den Arm an und führe sie durch den ganzen Hof durch. Und dann werden die mal schauen, nicht wahr? Und dann ist die Kirche aus gewesen, alles ist aufgestanden, nein, alles ist sitzen geblieben, diese Dame ist aufgestanden und dann ist alles aufgestanden. Dann schritt sie durch das Gang, es war die Kaiserin von Deutschland. Das einzige Mal, dass ich eine Kaiserin beschützt habe. Ja, vorher war noch das natürlich das Opfer gemacht. Und da hat er sich auch nun, hat er gesehen, dass dies die einzige ist, die zwei Goldstücke gespendet hat. Diese arme Frau spendet zwei Goldstücke, nur um mithalten zu können, hat er gesagt. Nun ja, das ist nun auch. Aber man sieht seine Menschenbeobachtung, sein Mitfühlen mit den Menschen, sein auch das Gespür für die Menschen, wenn auch er sich selber natürlich auf die Schippe nimmt. Er hat dieses Gefühl an völlig falscher Stelle ausgegeben.
Möchte eine Erzählung, auf eine Erzählung von Mark Twain kurz hinweisen, indem ich Ihnen jetzt dann gleich eine Frage stellen werde. Diese Erzählung heißt Der Mann, der Hedley Burke korrumpierte. Jetzt passen Sie mal auf, ob Sie die Fabel, die Geschichte von irgendwoher kennen. Nicht von Mark Twain, sondern von woanders her. Es ist mal ein fremder Mensch durchs Land gefahren und nach Hedleyburg gekommen. Und dem ist dort etwas übel mitgespielt worden. Und jetzt sagt der Mark Twain, also auf gut amerikanisch, wie ich finde, also eigentlich wäre es jetzt vernünftig, von den Hedleyburger den einen oder anderen umzubringen und damit ist gut. Aber der Mann, dem so übel mitgespielt worden ist, der hat sich etwas anderes überlegt. Diese Stadt Hedleyburg, die war nämlich berühmt für die Redlichkeit ihrer Bewohner. Das sind lauter ehrliche, anständige Leute, die sich redlich bemüht haben dort gewohnt. Und dem Mann, dem in dieser Stadt so übel mitgespielt wurde, der hat sich vorgenommen, er wird sich grausig an dieser Stadt rächen. Und das hat er gemacht, indem er sich, ich glaube 18 waren es Honoratiore, also ehrenwerte Männer, ausgewählt hat und denen in unterschiedlicher Weise etwas nahegelegt hat, nämlich dass sie, grob gesagt, gegen irgendein Gesetz verstoßen, gegen irgendeine Anstandsregel verstoßen. Deswegen der Titel, der Mann, der Hedleyburg korrumpierte. Also eine an sich anständige Stadt wird korrumpiert. Und dadurch hat sich der Mann an dieser Stadt und wie sie ihm mitgespielt haben, gerächt. Und jetzt nochmal die Frage, kennen Sie diese Geschichte grob von irgendwo her? Bitte? Nee. Es spielt eine Frau eine Rolle. Die Rolle des Manns ist eine Frau und es ist ein berühmtes Theaterstück aus den 60er Jahren von Friedrich Dürrenmatt.
Sie verspricht jedem
Besuch der alten Dame.
Sie verspricht jedem eine Million, wenn man den Ill umbringt. Ja. Und hier ist es so, dass tatsächlich jedem eine riesige Geldsumme versprochen wird, wenn sie einem Unrecht zustimmen. Und damit korrumpiert er die ganze Stadt. Es ist das Vorbild für Dürrenmatt gewesen. Der andere große Schweizer Autor, Max Frisch, der hat ihn, Sie erinnern sich vielleicht, Sie kennen Tom Sawyer wahrscheinlich schon, das ist der Schluss von Tom Sawyer, ist ja in diesem Höhlenlabyrinth, wo dann der Indianer Joe auftaucht und solche Dinge, und man dann einen Schatz findet in diesem Höhlenlabyrinth. Da hat ein Schweizer nämlich Max Frisch, Stiller, in seinem Roman Stiller, hat diesen Hirnlabyrinth übernommen und eine ganz ähnliche Funktion eingesetzt. Da sieht man die Ausstrahlung Mark Twains sogar hier bis in die Schweizer Literatur hinein. Ja, der käufliche Mensch, der zerstörbare Mensch, wir haben zum Beispiel, das ist das, was ich vorher hätte sagen wollte, ist aber ganz egal, also gesagt hast, mit den Sonntagsschulbüchern, da schreibt Mark Twain zwei Geschichten. Die eine ist die Geschichte vom braven Knaben, die andere ist die Geschichte vom bösen Knaben. In allen Sonntagsschulbüchern ist es ganz klar, der brave Knabe wird von Gott belohnt. Das ist das Prinzip, das kalvinistische Prinzip, das in USA eine Rolle spielt, das Success haben. Zeigt man, ist begnadet von Gott. Man wird reich und lebt toll. Der brave Knabe wird belohnt durch ein gutes Leben. Der böse Knabe wird bestraft, den holt der Teufel, der endet am Galgen. So steht es in den Sonntagsschulbüchern. Nun schreibt Mark Twain die Geschichte genau andersrum. Ja, der brave Knabe scheitert vollständig in der Gesellschaft. Ja, der böse Knabe, der wird Präsident und heißt Trump. Ganz präzise ist das so. Ganz präzise. Und das ist die Realität und die sieht Mark Twain kristallklar, ja, und stellt sie kristallklar dar. Bei allem Mitgefühl für die Menschen, er sieht die Schwächen und die Gefahren ganz genau. Ich wollte die eine Stelle auf jeden Fall noch ganz kurz lesen. Das ist die Stelle, Sie kennen vielleicht von Huckleberry Finn die Geschichte mit dem König und dem Herzog. Da tauchen zwei Hochstapler auf, und fahren auf dem Floß mit und benutzen diese armen Knaben, missbrauchen sie buchstäblich für ihre Zwecke und sind Hochstapler und betrügen an Land alle möglichen Leute. Sie begehen keine wirklichen Verbrechen, aber sie sind Betrüger. Und nun werden sie eines Tages schrecklich bestraft. Und ich berichte Tom über unsere königlich unvergleichlichen Gauner und so viel über unsere Fahrt mit dem Floß, wie ich Zeit hatte und so. Und als wir in der Stadt anlangten und mittendrin waren, es war nun schon 8:30, da kam eine tobende Menge angestürmt mit Fackeln und furchtbarem Gebrüll und Geschrei. Die Leute schlugen auf Blechnäpfe und ließen Hörner. Wir sprangen zur Seite, um sie vorbeizulassen, als sie vorüberzogen, sah ich, dass sie den König und den Herzog rittlings auf eine Stange gesetzt hatten. Das heißt, ich wusste, dass es der König und der Herzog waren, trotzdem sie über und über voll Teer und Federn waren und überhaupt nicht mehr wie irgendetwas Menschliches aussahen. Sie sahen genau aus wie zwei fürchterlich große Federbüsche von Soldatenhelmen. Nun, mir wurde schlecht, als ich da saß, und diese armen, jämmerlichen Gauner taten mir leid. Mir war, als könnte ich nie mehr auf der Welt einen Groll gegen sie haben. Furchtbar war es anzusehen, Menschen können doch schrecklich grausam zueinander sein. Ja, schildert diese Dinge sehr, sehr genau. Er geht auch mit den Gaunern ins Gericht, aber er sieht auch die Grenzen von solchen Dingen. Und hier die menschliche Grenze, wie man in der Gesellschaft diese Gauner, jedes Menschliche nimmt, sogar im Aussehen. Das Teeren und Federn war ja nun tatsächlich ein übler Brauch, den es gegeben hat. Das wurde ja wirklich gemacht. Geteert und gefedert. Mit Teer übergossen und dann mit Federn überschüttet und dann sah man nicht mehr wie ein Mensch aus. Und dann wurde man auf einer Stange durch die Straßen getragen, gejohlt und gebrüllt und dann wurde man ins Wasser geworfen. Und da ist es natürlich nicht allen gelungen, wieder rauszukommen, das ist klar, nach diesen Verhältnissen. Ja, also Mark Twain ist ein großer Kritiker der USA und natürlich auch in Deutschland und in Europa, auch mit König und Herzog haben wir hier ja die das, was man in Amerika aus der deutschen Kultur oder aus der europäischen Kultur macht, dass man sich betrügen lässt von solchen Gaunern, die das missbrauchen und so weiter. Das ist eine Sache, die ein eigenes Thema wert wäre. Aber wir haben hier diesen Mark Twain, der ein ganz großer Kritiker ist, vor allem natürlich an den Evangelikalen. Du könntest vielleicht noch die Amen-Stelle vorlesen. Wenn sie findest, wäre toll. An den Evangelikalen, die heute ja gigantische und die Hauptwähler von Trump sind zum Beispiel. Das ist ein großes Thema bei ihm. Und das hat dazu geführt, dass der Huckleberry Finn und viele andere seiner Bücher und Geschichten in den USA vor lange Zeit verboten waren und in den sogenannten Bible Belt, also in dem, da wo die bibeltreuen Menschen wohnen, die besonders guten Christen wohnen, dass dort der Huckleberry Finn in der Schule heute noch verboten ist, nicht gelesen werden darf. Da steht zu viel Kritisches drin, da wird zu viel hinterfragt, das kann man der Jugend nicht zumuten. Das ist heute noch, aber auch das zeigt umgekehrt die Größe von Mark Twain. Und das Ganze, das finde ich so toll, er hat so eine großartige Kritik, er wird nirgendwo geschmacklos, nie, niemals, und er macht es immer mit einem grandiosen Humor, immer. Ja. Nur an solchen Stellen wie jetzt mit dem Herzog und König, da wird es ernst, da wird es makaber, da durchbricht er den Humor.
Ich finde es leider nicht, Schade. Ich weiß auch nicht in welchem Buch, ich habe bloß zwei dabei, Sie haben vielleicht gesehen, wir haben die gleiche Ausgabe, das ist Zufall, das haben wir zufällig mal festgestellt, ich habe meine in den 70er Jahren schon gekauft und damals auch eifrig gelesen, jetzt zur Vorbereitung natürlich nur manche Sachen, deswegen habe ich heute nur zwei Sachen dabei. Vielleicht nochmal eins, also auf der einen Seite dieses, was du erwähnt hast, gerade auch dieses Menschliche, dieses Einfühlen können in die Menschen und auf der anderen Seite das durchaus auch kritisch sehen können. Ich glaube, das ist ein Wesenszug von dem Humor, dass man auf der einen Seite sehr wohl die Schwäche von den Menschen ganz klar sieht und auch benennen kann, dass man auf der anderen Seite sich aber eine Haltung aneignet, indem man drüber steht. Und jetzt macht der Mark Twain in folgender Stelle, die ich jetzt noch geschwind lesen will, Folgendes. Er stellt zwei unterschiedliche Lebensweisen, nämlich die deutsche und die amerikanische, gegenüber an einem Beispiel, in dem er beschreibt, dass er in Baden-Baden, ja, wie man heute sagt, in ein Hotel eincheckt. Und dort erlebt er etwas. Wir hatten in Baden-Baden ein schlichtes, einfaches, bescheidenes, gutes Hotel. Und neben meinem Zimmer wohnte eine kichernde, gackernde, schnatternde Familie, die immer genau 2 Stunden nach mir zu Bett ging und immer genau 2 Stunden vor mir aufstand. Aber das ist in deutschen Hotels üblich. Die Leute gehen allgemein lange nach 11 zu Bett und stehen lange vor 8 auf. Die Trennwände leiten den Schall wie ein Trommelfell weiter und jedermann weiß das. Aber dennoch macht eine deutsche Familie, die bei Tage ganz Freundlichkeit und Rücksichtsnahme ist, nachts offenbar keinen Versuch, dir zuliebe ihre Geräusche zu dämpfen. Sie singen, lachen und sprechen laut und bumsen in ganz herzloser Weise die Möbel herum. Wenn man flehend an die Wand klopft, werden sie einen Augenblick ruhiger und besprechen den Fall leise untereinander. Und dann fangen sie wie die Mäuse wieder an, einen zu drangsalieren, und zwar so energisch wie vorher. Dafür, dass es so geräuschvolle Leute sind, sind sie grausam spät und früh auf den Beinen.
Hast du noch die Kritik an der deutschen Sprache? Hast du das dabei? Die wolltest du ja eigentlich auch noch lesen. Also er kritisiert das Deutsche, er hat sich darum bemüht, Deutsch zu lernen und es ist ihm nicht geglückt. Er hat es das Haben gehabt zu sein, das hat er nicht bewältigt. Er schreibt auch mal, dass das Wort, englische Wort Toothbrush viel schrecklicher und furchtbarer wäre als das Wort, das deutsche Wort Gewitter. Toothbrush heißt Zahnbürste und Gewitter ist ein Gewitter.
Also der Aufsatz heißt die schreckliche deutsche Sprache. Wir müssen zum Schluss kommen. Ja. Also er beschreibt einmal, dass es in keiner anderen Sprache so ungeordnet und unsystematisch vor sich geht. Man treibt völlig hilflos in ihr umher, hierhin und dahin. Und wenn man schließlich glaubt, man hätte eine Regel erwischt, die festen Boden böte, auf dem man inmitten der allgemeinen Unruhe und Raserei ausruhen könnte, blättert man um und liest, der Schüler beachte sorgfältig folgende Ausnahmen. Also es gibt zwar Regeln, aber es gibt noch mehr Ausnahmen. Und dann beschreibt er etwas, ein interessantes Phänomen. Da muss ich Ihnen, es ist nur ein Satz, aber er ist etwas länger. Er beschreibt ein Beispiel und es gibt es in amerikanischen Netz. Er sagt, diese Dinger werden trennbare Verben genannt. Wissen Sie, was ein trennbares Verb ist? Passen Sie mal auf. Er macht einen Beispielsatz. Da die Koffer nun bereit waren, reiste er, nachdem er seine Mutter und Schwestern geküsst und noch einmal sein angebetetes Gretchen an den Busen gedrückt hatte, die in schlichten weißen Musselin gekleidet, mit einer einzigen Teerose in den weiten Wellen ihres üppigen braunen Haares, kraftlos die Stufe herabgewankt war, noch bleich von der Angst und Aufregung des vergangenen Abends, aber voller Sehnsucht ihren Armen, schmerzenden Kopf noch einmal an die Brust dessen zu legen, den sie inniger liebte als ihr Leben, ab.
Ja, das geht im Deutschen. Aber man muss es nicht so machen.
Und was für ihn ganz verwirrend ist, das ist zum Beispiel, also der Gebrauch des Dativs, das haben wir heute nicht mehr so, deswegen können wir es uns schlecht klar machen. Nee. Ich finde es jetzt doch nicht, dafür finde ich was anderes. Der gleiche Laut, also ein gleiches Wort, sie zum Beispiel, bedeutet Englisch, you, bedeutet she und bedeutet her. Und it und they und them. Man stelle sich die lumpige Armut einer Sprache vor, die ein Wort die Arbeit von Sechsen tun lassen muss.
Das ist aber nicht ganz stimmt. Ja, ich glaube, es ist neune. Wir haben... Ja, vielleicht kann man noch sagen, lesen Sie Mark Twain an jeder Stelle, wo man ihn aufschlägt, ist er amüsant. Und nicht nur amüsant, sondern kann ihm sehr viel geben. Und er beleuchtet auch das heutige Amerika sehr, sehr scharf und klar. Na, hast du schön gelacht?
Muss ich nochmal lachen. Nicht gelacht, ne?
Ja,
gut, wir haben jetzt auch schon eine andere Frage heute miteinander erörtert, weil wir ja schon letztes Mal angedeutet haben, und heute ist es wieder ein bisschen aufs Tapet gekommen und es gehen so langsam die Lokalbezüge aus. Günther, machst du einen Vorschlag?
Ja, ich hätte gedacht, dass wir mal uns den jungen Schiller vorknüpfen. Der hat ja immerhin in der Kurpfalz heute Baden, nicht wahr?
Mannheim.
Schon irgendwo auch Bezüge, die man mit einer Mühe hierüber ausdehnen kann. Mit den Räubern ist man in einem Wald und sind wir hier in einem Wald. Also ich meine, man müsste auf den jungen Schiller vielleicht mal näher eingehen können. Gut, man kommt auch da nach Dresden und nach Leipzig, aber es ist trotzdem im großen Ganzen Mannheim und Stuttgart.
Der Wald ist in Stuttgart.
Bitte?
Der Wald ist in Stuttgart von den Räubern.
Ja, ja, guter Bobser. Der Bobserwald. Es sind die böhmischen Wälder in den Räubern. Gut, ja, werden Sie, damit können Sie sich damit anfreunden, mit so einem Vorschlag. So junge Schüler.
Machen wir. Okay, herzliche Einladung im nächsten Jahr.
Wenn man wieder engagiert wird. Ich meine, da wäre jetzt auch schon mal sehr vorsichtig. Sehr vorsichtig.
Herr Bentele, Herr Tuffensammer, es war wieder eine Lust, Ihnen zuzuhören. Und ich hoffe, Sie konnten auch wieder den ein oder anderen zum Nachlesen verführen.
Das war das Beste.
Herzlichen Dank. Mark Twain war zweifellos einer der trinkfestesten Autoren der Literaturgeschichte. Er soll dabei zwei eherne Grundsätze gehabt haben. Trink niemals alleine und lehne niemals ab, wenn dir einer einen ausgeben möchte. Nun, der historische Bereich möchte ich Ihnen beiden heute ausgeben.
Oh, Dankeschön, super.
Wohlbekommen.
Vielen Dank.
Dankeschön. Vielen Dank.
Achtes literarisches Gespräch im nächsten Jahr.
Dankeschön, vielen Dank.